Der VfB Stuttgart ist der Januskopf unter den Kickbase-Teams. Seitdem Sebastian Hoeneß den VfB übernommen hat, spielt man erfolgreichen Fußball, hat viel den Ball und sammelt jede Menge Scorer. Kurzum, das perfekte Kickbase-Team. Auf der anderen Seite bringt man sich trotz guter Leistung noch zu oft um den Ertrag und was aus Kickbase-Sicht am meisten schmerzt, ist die verdammte Rotation. Welche Stuttgart-Spieler diese Saison zu den verlässlichsten Punkten zählen, ob der VfB die Champions-League-Belastung im zweiten Anlauf besser wegsteckt und welche Neuzugänge ihr direkt auf der Scoutlist haben müsst, bespreche ich jetzt mit VfB-Experte Sebastian.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host Anton.
Sebastian, servus, hi.
Servus Anton.
Schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich sehr, hier mal wieder einen Discord-Experten am Start zu haben. Du bist ja schon länger als VfB-Experte, vor allem auf Discord bekannt und gibst uns immer wieder fleißig Takes zu deinem Verein. Wie bist du denn VfB-Fan geworden? Seit wann bist du VfB-Fan? Erzähl mal ein bisschen, was dich zum Stuttgarter gemacht hat.
Yes, also ich bin halt in der Stuttgarter Umgebung aufgewachsen und dadurch natürlich schon von jung auf Stuttgart-Fan gewesen, immer geblieben. Und freue mich jetzt natürlich, dass wir jetzt in der letzten Zeit ein paar erfolgreichere Jahre mitnehmen konnten.
Ja, erzähl mal ein bisschen. Du bist ja bestimmt schon an die 15, 20 Jahre VfB-Fan und hast dementsprechend eigentlich alles mitgemacht. Ich weiß nicht, Meisterschaft, wann war das? Ist 06, 07 wird vermutlich 07, eine der letzten richtig großen Erfolgszeiten gewesen sein. Danach immer mal wieder auf und ab, Europa hier und da, aber auch ganz, ganz viel Abstiegskampf. Wie ist das Gefühl aktuell? Wie ist das Gefühl in den letzten Jahren gewesen? Erzähl mal.
Ja, also ich glaube, es gibt ein Wort, das es ganz gut zusammenfasst, Genuss. Ja, also mit Hoeneß natürlich einen super Trainer bekommen auf der Seitenlinie und dadurch jetzt auch einfach Erfolg. Es ist immer noch ein bisschen surreal, ja. Man geht jedes Jahr in die Saison rein und sagt, eigentlich spielen wir immer noch gegen den Abstieg, aber so ist es halt nicht mehr. Natürlich gehen dann jetzt auch die Erwartungen ein bisschen nach oben. Ja, dass man jetzt schon gesehen hat, was möglich ist. Aber Stimmung ist super. Alles, was kommt, ist eigentlich nur, muss man einfach mitnehmen und genießen, weil wir wissen auch, dass es nicht für immer bleibt.
Ich finde, Genuss ist ein überragendes Wort, um es zu beschreiben, weil Genuss ist doch auch genau das Gefühl, was jeder Fußballfan im Stadion haben möchte. Und Genuss ist das, was so ein bisschen abhanden kommt, wenn der Erfolg zur Selbstverständlichkeit wird. Ich hatte hier vor ein paar Tagen Erik, der gesagt hat, boah, Champions League Sieg wäre bei den Bayern jetzt schon mal wieder dran dieses Jahr und ist das klare Ziel. Und ich finde es so geil, wie Traditionsclubs, die aus einer Zeit kommen, wo es einfach mal über Jahre nicht so richtig funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, wie da Euphorie entsteht und wie sehr Fußball genossen wird, wenn es halt irgendwie funktioniert und alle an einem Strang ziehen. Und gerade beim VfB mit der ganzen Kulisse, finde ich, merkt man das ganz, ganz krass. Und was ja Bench auch immer wieder sagt, dass er so ein großer Fan ist von dem Fußball, den Hoeneß spielen lässt, das dann noch so ein bisschen als i-Tüpfelchen auf den Erfolg obendrauf, das auch wirklich sehr, sehr ansehnlich ist, macht, glaube ich, die letzten Jahre echt auch für einen neutralen Zuschauer zu richtig, richtig schönen VfB-Jahren. Den VfB haben wir hier jetzt an der Stelle schon mal angerissen. Du bist natürlich auch Kickbase-Experte. Was macht dich zum Kickbase-Experten? Wie spielst du? Seit wann spielst du? Erzähl mal.
Yes, also ich spiele, glaube ich, jetzt seit 5 oder 6 Jahren. Bin eigentlich mit der Corona-Saison so in den Kickbase, ins Kickbase-Universum eingetreten. Und ja, zocke seitdem jetzt einige Ligen. Bin auch also in der Liga, die Olli auch erwähnt hatte, also diese Liga zwischen den Mods. Und zocke jetzt schon seit einigen Jahren einige Ligen, bin auch in der Frauenbundesliga unterwegs, habe auch jetzt eine MLS-Liga einfach mal aus Spaß gejoint und habe natürlich auch sehr Spaß daran, Kickbase zu spielen. Und ja, letztes Jahr auch in Rush, glaube ich, Top 100 gewesen. Stark. Also genau, ja. Zocke seit einiger Zeit einige Ligen und so baut sich dann natürlich über die Jahre Expertise auf.
Ich glaube, wir kommen hier auf jeden Fall aus VfB und aus Kickbase-Perspektive auf unsere Kosten in der Episode. Wir haben gerade Mods Discord schon kurz angerissen. Das ist so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, was Kickbase-Knowledge angeht. So Discord ist, glaube ich, der nerdigste Punkt, wo man sich über Teams informieren kann, wo man über seine Probleme, Spielerduelle etc. sprechen kann. Vielleicht einmal, bevor wir wirklich tief in die VfB-Thematik einsteigen. Warum könnte Discord auch für viele Podcast-Hörende nochmal ein Place to be sein, wo man sich einfach intensiv über Kickbase austauschen kann? Was bringt Discord noch für Vorteile für Kickbase-User mit sich?
Ja, ich glaube, also gerade im Kickbase-Discord hat man einfach so viele Leute, die auch Wissen mitbringen, gibt auch immer hier und da mal über Ecken ein paar Insider-Infos oder sowas. Und wir haben jetzt gerade im Stuttgarter Bereich eine super Gruppe an Experten aufgebaut. Ja, also wir haben auch die Rolle dann Vereinsexperte. Und das sind einfach Leute, die sind informiert, haben immer die neuesten Infos und bringen dann auch noch diese Mischung zwischen, okay, du hast einmal die Infos, die du halt vom Verein bekommst, aber was bedeutet das denn jetzt auch wirklich auf Kickbase bezogen? Und das ist natürlich dann ein guter Ort, sich auszutauschen, da kann man auch mal Fragen stellen und hat dann einfach auch noch mal ein paar verschiedene Perspektiven, die aber eben auch diese Kickbase-Knowledge mit sich bringen und berücksichtigen.
Ich glaube auch, dass gerade diese Sommertransferphase, Sommervorbereitungsphase, wo die Nachrichtenlage um viele Testspiele, viele Kaderstrukturen vielleicht noch nicht so ausgereift ist, wie sie nach 4, 5 Wochen der Saison ist, dass das die Peakzeit von Discord ist, wo die Informationen da am wertvollsten sind. Also wer jetzt noch irgendwie Krach mit seinem Kader hat, was zu Spielern erfahren muss, kann da auf jeden Fall immer reinschauen, egal ob Testspiele, Pokalspiele, etc. Da gibt es in den meisten Vereinschannels immer ganze Abhandlungen über die Spiele, wer wie gespielt hat, wer wie angeschlagen rausgegangen ist. Hilft auf jeden Fall sehr, sehr weiter beim Managen. Und ich glaube, das kann man sich auf jeden Fall nochmal hinter die Löffel schreiben. Ihr kommt auch auf Discord und auf den VfB-Channel über die Podcast-Shownotes. Also wer da reinschauen möchte, kann das gerne im Nachgang oder währenddessen schon mal parallel machen. Um den Bogen zurück zum VfB zu spannen. Du hast gerade eben schon gesagt, Stimmung ist überragend. War die Stimmung unter Sebastian Hoeneß in den 3, 3,5 Jahren, die er jetzt da ist, eigentlich schon jemals schlecht?
Ich glaube nicht. Also es gab natürlich schon immer mal Phasen, also jetzt auch gerade in der Saison, wo wir Champions League gespielt haben, also vorletzte Saison, hatten wir ja auch nicht die beste Bundesliga-Saison. Ja, hatten da eine Serie, die dann nicht so toll war. Aber trotzdem ist man halt als Fan mit der Vergangenheit da nicht so besorgt, weil man nimmt halt einfach das mit und dann hast du halt noch die Pokalsaison, die nebenbei läuft, die jetzt in den letzten 2 Saisons halt überragend war, ja, 2-mal Finale, 1-mal sogar gewonnen. Und deswegen als Fan ist die Stimmung eigentlich nie schlecht gewesen unter Hoeneß. Ja, und ich glaube, ich kann ja für alle VfB-Fans sprechen, wir sind einfach super froh, dass er auch weiterhin dem Verein treu bleibt und weiterhin in Stuttgart bleibt. Ist auch nicht gegeben heutzutage, dass so ein Trainer dann auch so lange bei einem Verein bleibt.
Ja, ich finde auch diese Trust-the-Process-Mentalität irgendwie sehr erfrischend, dass man auch, wenn es mal nicht klappt, gerade in der angesprochenen Phase vor letzter Saison, dass man da dabei bleibt und sagt, der Weg ist der richtige. Und auch wenn es mal nicht klappt, dann ist es halt irgendwann in ein paar Wochen wieder gut oder im nächsten Jahr. Und man muss nicht jedes Mal das High-End-Ziel am Ende des Tages auch erreichen. Wie ist denn allgemein hin die Entwicklung zum Champions League Club, der jetzt natürlich irgendwie schon seit mit 2 Teilnahmen in den letzten 3 Jahren, wie wird die wahrgenommen? Ausschließlich positiv oder gibt es auch irgendwo Kehrseiten der Medaille?
Also ich glaube, es ist schon überwiegend positiv. Ja, wie gesagt, du hast es ja auch angesprochen mit Bayern und so weiter, desto mehr Erfolg, desto höher die Erwartungen, desto andere Probleme hat man dann sozusagen. Ja, würde man so First World Problems, kann man das eventuell mit vergleichen. Das sind dann halt, du hast dann eine andere Perspektive und wandelst dann eventuell nochmal ein bisschen ab von dem, was früher da war. Ja, also ich weiß noch, hier, als wir gegen den Abstieg gespielt haben, Endo, dieses Last-Minute-Tor, ja. Das sind halt so Euphorie-Momente. Die musst du dann halt, sowas gibt's dann halt nicht mehr. Da kann man auch froh drüber sein, weil das ist eher ein Zittern. Aber da musst du dann gucken, okay, was sind jetzt die anderen Euphorie-Momente? Haben wir aber zum Glück in den letzten Saisons auf jeden Fall noch gehabt.
Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, dass du mittlerweile im Raum Frankfurt wohnst. Bist du noch ab und zu am Start in Stuttgart? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade so Themen wie Karten bekommen, wie Leute, die der Verein anzieht, einfach in den 3 Jahren ganz anders geworden sind, weil natürlich Erfolg auch irgendwo allgemein Fußballinteressierte anzieht. Und dann sind es auch so Themen für mich, die so ein bisschen mit in der Erfolgreichwerdung mitschwingen, wie der gläserne Spielertunnel, wie dieser Porsche-Deal mit 100 Millionen, dass eben der ganze Verein sich auch so ein bisschen mehr zu einem High-Class-Club entwickelt.
Ja, natürlich. Ich glaube, das sind so Sachen, die muss man eben auch wahrnehmen. jetzt mit diesem Club ist es halt, Fußball ist halt inzwischen auch viel Kommerz. Stuttgart als Großstadt macht da dann halt eben auch mit. Aber genau, also das sind halt die Seiten vom Fußball, da bleibe ich eher lieber fern von. Ja, ich will einfach ins Stadion, schau das Spiel, genieße es und genieße den Fußball, den ich da sehe. Aber natürlich sind solche Sachen im Hintergrund, Sachen, die passieren, muss man dann eben auch mit einbeziehen. Aber ich würde sagen, derzeit hat es jetzt noch nicht so einen großen negativen Einfluss auf das Stadionerlebnis gehabt. Und du hast ja auch gesagt, also ein bisschen ist es ja auch wie Frankfurt, also wie bei der Eintracht. Da hat man ja auch mit dem Erfolg gesehen, Mitgliederzahlen gehen hoch, du kommst nicht mehr an Tickets und so ist es halt jetzt auch beim VfB ein bisschen passiert. Aber ich habe zum Glück im Freundeskreis einige, die Dauerkarten haben und so weiter und nutze dann immer die Möglichkeit, wenn ich kann, ins Stadion zu gehen. Also ich glaube, ich habe alle Europa League Heimspiele mitgenommen, außer eins. War dann auch nochmal auswärts in Glasgow gegen Celtic. Also ja, komme immer noch auf meine Spiele und bin auch froh drüber, gerade wenn man so einen Fußball im Stadion schauen kann.
Du hast die Euroleague angesprochen. Wenn man auf die vergangene Saison guckt, habt ihr eine ordentliche Euroleague-Runde gespielt, habt das DFB-Pokalfinale erreicht und natürlich das Ziel schlechthin, Champions League-Qualifikation auf Platz 4 am Ende des Tages eingefahren. Wie zufrieden seid ihr mit der Saison? Was für eine Schulnote bekommt sie von dir?
Schulnote 1 direkt. Also ich glaube, besser kann es nicht laufen für einen Verein, der sich gerade jetzt noch so hinentwickelt. Also man hat eigentlich alle Ziele erreicht. Natürlich wäre es schön, in der Europa League noch mal ein bisschen weiterzukommen. Aber Porto ist jetzt auch kein schlechter Verein. Ja, also gegen die kann man auch mal ausscheiden. Aber genau, noch mal DFB-Pokalfinale erreicht. Natürlich dann gegen Bayern. Ein schwieriges Los da im Finale. Aber ja, Champions League dieses Jahr wieder. Also ja, besser kann eigentlich eine Saison nicht verlaufen.
Weißt du, was mir taugt? Dass du einfach einen platten Einser gegeben hast. Dass du nicht sagst, 1 minus, 2 plus, irgendwie so. Weil das ist eigentlich genau diese Lehrer-Mentality, wo es dann heißt, ja, aber die 1, die 1 plus, die vergebe ich nicht so gerne. Da fehlen noch ein paar Punkte. Einfach zu sagen, nee, Mann, war eine richtig gute Saison, war richtig viel Gutes mit dabei. Und auch wenn es irgendwo noch besser gegangen wäre, war das trotzdem schon eine 1. Also die Folgefrage, was gefehlt hätte, um eine bessere Note zu geben, kann ich mir in dem Fall klemmen. Was war denn dein Saison-Highlight?
Mein Saison-Highlight war vermutlich, also für mich persönlich, das Spiel in Glasgow, ja, auswärts 4-1 gewonnen. Ich vor Ort, super Stimmung im Stadion, natürlich coole Leute auch in Glasgow einfach. War ein super gutes Erlebnis, hat sehr Spaß gemacht. Und genau, ich glaube, auf die Saison gesehen, ja, ich würde sagen, ja, es ist schwierig. Also DFB-Pokalfinale ist immer ein Highlight, muss man, glaube ich, erwähnen. Aber natürlich auch über die Saison die Konstanz zu zeigen und dadurch auch die Champions League-Plätze zu erreichen, war ja noch sehr spannend am Ende der Saison mit Hoffenheim da im Rücken. Dass man das dann doch noch geschafft hat und über die Bühne gebracht hat, natürlich auch ein super Highlight.
Das Erste, was ich als stumpfer Bundesliga-Fan im Kopf gehabt hätte, wären die drei Undav-Tore in Dortmund. Ich glaube, das muss auch ganz cool gewesen sein, auch wenn man das Game am Ende, glaube ich, auch gerne gewonnen hätte. Aber einfach auch da zu sehen, wie der Typ dann wieder feiert, wie der Typ seine Buden macht, ist irgendwie für einen neutralen Zuschauer auch einfach sehr, sehr cool zu sehen. Was war denn, wenn es das die Saison gegeben hat, eine Enttäuschung oder was, was dich an der VfB-Saison gestört hat?
Ja, wie gesagt, das Ausscheiden in der Europa League war schon ein bisschen enttäuschend, weil ich glaube, wir hätten da schon uns noch mal besser präsentieren können. Wie gesagt, schwieriges Spiel gewesen. Ich war auch da im Stadion dann beim Heimspiel. Schwieriger Gegner, einfach ja, spielen ihren Fußball, wie man es eben auch kennt, ja. Und ja, das war halt ein bisschen enttäuschend. Aber wie gesagt, kann halt gegen so einen Verein auch mal passieren.
Muss der VfB den Pfad, den er jetzt eingeschlagen hat, einfach genauso weitergehen? Oder gibt es vielleicht auch Erkenntnisse aus der vergangenen Saison, die die Planung für die kommende noch ein bisschen beeinflussen?
Ja, ich glaube, es gibt schon noch ein paar Themen, die offen sind. Also, das hat man halt gemerkt, mit der Dreifachbelastung ist die Kaderbreite und Kadertiefe einfach enorm wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was sich jetzt über die Jahre weiter aufbauen muss. Ja, wenn man dann jetzt natürlich mehrere Jahre Dreifachbelastung hat, dann hat man auch die Chance, das zu entwickeln. Und ich glaube, das merken wir auch, dass wir jetzt diese Saison noch mal ein bisschen besser in die Saison reinstarten. Aber wie es einigen Vereinen geht, hat man auch immer mit Verletzungen und so weiter zu kämpfen. Und das ist einfach was, was man von Anfang an auf dem Plan haben muss. Ich glaube auch, also leider ist es so, aber ist ja typisch VfB, dass nochmal in der Woche oder kurz vor Deadline Day doch noch irgendwie ein paar Themen passieren. Du hast es ja auch vom Podcast angesprochen mit Demirovic, dass da jetzt nochmal was im Raum steht. Und die letzten zwei Saisons hatten wir das halt, dass kurz vor knapp nochmal Transfers passieren. Ich glaube, Hoeneß hat man jetzt auch nach dem Pokalspiel im Interview gehört. Freut sich auch nicht so darüber, dass es so funktioniert, aber das ist dann halt immer diese Seite vom Fußball, die eine Seite des Business und die Zahlen und die andere Seite eben, was auf dem Platz passiert und wie man ja mit den Spielern umgeht.
Ich finde auch, dass Hoeneß auf seinen Kader angesprochen immer sehr sensibel reagiert und das auch letztes Jahr schon gar nicht gefeiert hat, dass da irgendwie kurz vor Schluss noch Leute rausgesniped worden sind. Kann man natürlich irgendwo auch verstehen. Ich habe aber schon auch den Eindruck, dass der Kader aktuell sehr groß ist, auch für Dreifachbelastung. Und dass das aber irgendwo auch eine Kunst ist, die er sehr gut meistert, den Kader nach außen hin trotzdem zufrieden zu halten und alle bei Laune zu halten und allen irgendwo Minuten zu geben. Ich glaube, das war schon auch irgendwie eine Stärke, die Kickbase-Managern auf keinen Fall gefällt. So, das war sehr viel Rotation letztes Jahr, aber die natürlich für den VfB sehr, sehr wichtig ist, um auf Kickbase zu kommen, um dann langsam in die nächste Saison reinzustarten. Gab es denn jemand, der letztes Jahr krass unterbewertet gewesen ist oder Kickbase-technisch so ein bisschen seinen Durchbruch geschafft hat?
Ja, also ich glaube, letzte Saison, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie teuer er war, aber ich glaube, Undaf war um die, weiß nicht, ob es 28 oder 33 Millionen oder so war. Ich meine, wenn man jetzt die Marktwerte anschaut, war er vermutlich dann unterbewertet, hat wieder eine super Saison hingelegt und als Stürmer natürlich in Kickbase einfach sehr, sehr wertvoll. Also der vermutlich dann ein bisschen unterbewertet gewesen war, aber eben auch ein Gamble. Und dann muss man natürlich auch Chris Führich ansprechen. Der war Anfang der Saison, glaube ich, um die 14 Millionen rum. Jetzt ist er wieder bei seinen 25, glaube ich. Und hat einfach eine super Rückrunde hingelegt, hat wieder seine Form gefunden. Und das ist natürlich auch für uns als Verein super wertvoll, wenn ein Chris Führich ja, seine Leistung bringen kann. Dann würde ich auch noch mal Thiago Tomás ansprechen. Ich glaube, für Kickbase war der letzte Saison jetzt nicht so unterbewertet oder beziehungsweise so hilfreich, war jetzt Rotationsspieler. Aber wenn man mal schaut, was für Tore der jetzt noch am Ende der Saison erzielt hat, also dieses späte Tor in der Verlängerung gegen Freiburg, um den Pokalsieg, also um den weiteren Pokalweg einzuleiten und auch gegen Hoffenheim das Ausgleichstor, auch spät, auch kurz vor knapp. Da hat der einfach richtig wichtige Tore noch am Ende der Saison gebracht. Dann, also für Kickbase jetzt nicht so relevant gewesen, aber natürlich für den Verein enorm wichtig.
Ja, ich glaube auch, dass man beim VfB so ein bisschen das Glück braucht, die Spieler, die alle irgendwo eine Kickbase-Relevanz haben, richtig einzusetzen. Und Glück sage ich, weil du eben nie weißt, wann wer explodiert und wann wer seine Minuten bekommt. Aber wenn du das hinbekommst, natürlich auch ein Thiago Tomás, der gerade aktuell, glaube ich, um die 5 Millionen liegt für den Saisonbeginn. Ein super, super Pick. Wenn der am Ende des Tages anfangs erstmal spielt, kann er dir auf jeden Fall einen oder anderen Scorer mitbringen. Wir gucken in die Sommervorbereitung rein, Sebastian. Und der VfB hat eine gute Runde gespielt, hat aus 7 Testspielen nur ein einziges verloren gegen Fulham einmal 1:0. Ansonsten hat man 7:0 gewonnen gegen den TSG Barling oder gegen die TSG Barling, dann gegen Hollenbachen 5:0, gegen die Kickers aus Offenbachen 8:1, 2:2 gegen Paris FC, 3:1 gegen Everton gewonnen. Das besagte Spiel gegen Fulham, was man 1:0 verloren hat, und jetzt im Pokal gegen Hansa Rostock, damit sind es nämlich auch 6 Testspiele und nicht 7, das habe ich fälschlicherweise als Testspiel gerade noch mitgezählt, hat man 4:0 gewonnen am vergangenen Freitag. Dementsprechend eigentlich ein sehr gelungener Auftakt bis hierhin, oder?
Ja, auf jeden Fall sehr gelungen. Ich glaube auch jetzt bei diesem Fulham-Spiel, ja, wir haben verloren, aber da hat Bredlow auch eine super Leistung gebracht, was natürlich auch für ihn wichtig ist, einfach mit Selbstvertrauen in die Saison zu starten, wo er dann noch Simon vertritt. Und ja, wenn die Testspiele natürlich laufen, ist es immer hilfreich, hast auch die Chance, einfach nochmal ein paar Sachen auszuprobieren. Leider war es jetzt mal wieder so, dass einige Spieler, die komplette Vorbereitung verpasst haben aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, das ist natürlich dann nicht so optimal. Aber So hat man eben auch die Chance zu schauen, okay, wie starten wir in die Saison, wenn die Leute, wenn diese Spieler eben noch angeschlagen sind. Und das ist ja gut gelungen. Und ich glaube auch, jetzt gerade das Pokalspiel gegen Rostock, ja, das erste wirkliche, ja, wichtige Spiel in die Saison rein. Erstes Spiel mit Pečinović hat natürlich dann direkt mit 3 Toren einen guten Auftakt gehabt. Ist zwar jetzt, muss man, glaube ich, schauen, ja, also man darf jetzt nicht direkt overhypen. Wir haben das souverän abgespielt, souverän runtergespielt, haben den Sieg eingefahren, und das auch natürlich mit einem tollen Ergebnis. Aber muss jetzt eben gucken, ja, wie es in die Saison reinstartet, haben leider auch nicht den einfachsten Start in die Saison.
Ja, ey, der Start ist wirklich unangenehm, dazu kommen wir später nochmal. Gibt es denn aus den Testspielen irgendwelche Erkenntnisse, die du als VfB-Fan und Kickbase-Mod uns mitgeben kannst, die wir als neutrale Bundesliga-Beobachter eventuell so noch nicht haben?
Ja, ich glaube, wie gesagt, aufgrund der Verletzungen und fehlenden Spielern, ja, musste zum Beispiel den Thomas öfter mal auf der 10 oder auf der Stürmerposition spielen. Hat es auch eigentlich recht gut gemacht. Ich glaube trotzdem, dass er weiterhin eher für die Flügelposition bedacht ist. Aber zumindest weiß man jetzt auch, gerade wenn jetzt noch ein Demirovic geht, dass man da auch eine weitere Option hat. Ja, wir sind auch letzte Saison nur mit 2 Stürmern in die Saison gegangen, hatten da dann eben auch eine Phase, die nicht so optimal war, wo dann Undav quasi die ganze Zeit im Sturm spielen musste, dann war er verletzt, dann musste Demirovic, wurde überbelastet, war dann verletzt, also so ein Hin und Her. Aber genau, ich glaube, das war schon mal eine Erkenntnis, dass man eben diese Option auch noch hat. Und ja, ich glaube, das ist so das, was man rausziehen konnte. Und natürlich, aufgrund eben der Verletzungen gerade in der IV, sieht so aus, als würden wir eher mit einer Viererkette wieder in die Saison starten. Aber ich kann mir gut vorstellen im Laufe der Saison, dass wir dann ja wieder beide Formationen sehen werden. Also immer mal wieder Dreierkette, immer mal wieder Vierer. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Gameplan hat.
Ja, voll. Und der wird da, glaube ich, komplett gar keine Rücksicht auf uns Kickbase-Manager nehmen, weil am Ende des Tages, sobald er irgendwie nach Grundordnung gefragt wird, heißt ja eh, ihm ist das komplett egal, das ist fluide und mal so und mal so. Aber für uns ist natürlich schon irgendwo wichtig, ob es dann 3 Innenverteidiger gibt oder 2 Außenverteidiger und ob es eine Schiene gibt, die ja offensiv gespielt wird. Aber ich glaube, da müssen wir uns einfach von Woche zu Woche durch die PKs hangeln und gucken hier und da mal die Krumen aufzulesen und zu interpretieren, die er uns gibt. Du hast gerade eben schon über Demirovic gesprochen. Das führt uns auch zu den Zu- und Abgängen, wo es ja aktuell ein deutliches Transfer-Minus gibt. Dementsprechend könnte auf Abgangsseite noch was passieren. Ich gehe einmal ganz stumpf durch die Zugänge durch und du kannst danach einmal einordnen, wer wichtig ist, wer nur folgerichtig verpflichtet worden ist und wie du allgemein die Zugänge bewertest. Wir haben Jenan Pečinović gekommen für 25 Millionen aus Wolfsburg, direkt einen guten Einstand gefeiert. Bilal El-Kanous, der für 15 Millionen nach Leihe von Leicester fest verpflichtet wird. Dann ein Mann, der mir bisher noch sehr, sehr wenig sagt, Leo Sauer, ebenfalls für 15 Millionen aus Feyenoord gekommen, hat dort, glaube ich, mit 20 Spielen und 5 Scorern eine ganz ordentliche Runde gespielt, aber es sind auch keine Stats, die mich auf einmal in Luftsprünge versetzen. Dann kommt Grischa Prömmel, was so ein bisschen die Geschichte gewesen ist des Sommers, weil es einfach ein eingefleischter VfB-Fan ist und sich sehr, sehr gefreut hat, endlich wieder zurück zu sein in Stuttgart und bei seinem Club zocken zu dürfen. Marius Funk kommt für die Torhüter-Position als Nummer 1 aus Cottbus und ist jetzt einfach Teil dieses Torhüter-Teams und vermutlich mal die 3 aktuell hinter Bredlow und Seaman. Dann haben wir Seaman, der zurückkommt aus Paderborn nach Leihe und jetzt erstmal verletzt fehlt. Und last but not least Leonidas Sterciu, der nach Heidenheim-Leihe, die mittelmäßig erfolgreich gewesen ist, auch wieder zum Kader zählt.
Yes, genau. Also, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, Prömel, wie du schon angesprochen hast, super Junge. Wir haben auch letztens wieder drüber gesprochen. Also, der fährt noch einen blauen Ford Fiesta und da gibt es auch ein paar Bilder von ihm. Einfach sehr sympathischer Spieler und wird, denke ich, jetzt auch erstmal also erstmal die Position neben Stiller einnehmen. Da wird natürlich viel Konkurrenzkampf sein, weil man noch einen Schema und Karasor hat, die auch auf ihre Spielzeit kommen werden. Aber so hat man sich auf jeden Fall verstärkt im Mittelfeld. Und man hat es ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass Prömel immer ein relevanter Kickbase-Spieler sein kann. Deswegen für mich eigentlich eine interessante Aktie. Dann, genau, Wenn wir auf die Torhüter schauen, du hast es angesprochen, Simon kommt zurück, leider jetzt erstmal verletzt, wahrscheinlich bis zur Länderspielpause, wird jetzt dann erstmal vertreten sein von Bredlow. Und Funk war halt ein sinnvoller Transfer, auch einfach aufgrund der Champions League Kaderregelung, weil genau er da gut reinpasst. Stergio, da war es noch ein bisschen unklar, ob er eventuell geht oder nicht. Es sieht jetzt eigentlich eher so aus, als würde er bleiben. Er hat es, glaube ich, ein bisschen selber in der Hand, was er eigentlich will. Aber aufgrund eben der Verletzungen hat er eigentlich schon eine Chance. Jetzt hat man natürlich im Pokalspiel direkt wieder Nathey für ein paar Wochen verloren. Da hilft es dann auf jeden Fall einfach, eine weitere Person für die Rechtsverteidigerposition zu haben. Daher gehe ich eher davon aus, dass er bleiben wird. Ob er jetzt wirklich Kickbase-Relevanz hat, werden wir dann sehen. Aber könnte man eventuell mal als Gamble mitnehmen, wird ja dann auch nicht so viel kosten. Und genau, ich glaube, dann ist noch Sauer da. Du hast angesprochen, hat man jetzt noch nicht so viel von gehört, war jetzt leider auch angeschlagen, ist einer, der eigentlich auf dem linken Flügel Konkurrenz bringen soll, ja, und bringt eigentlich ähnliche Spielanlagen mit wie einen Chris Führich. Also da müssen wir mal gucken, wie er sich einfach reinfindet, in die Mannschaft, in die Bundesliga. Der wird jetzt auch erstmal, ja, sich wieder reinfinden müssen nach der Verletzung. Aber für mich einer, den man eventuell, ja, Mitte der Saison, gerade wenn es dann heiß hergeht mit Dreifachbelastung und so weiter, eventuell mal einpacken könnte, weil ich glaube schon, dass er hier und da mal einen Startelf-Einsatz bekommen wird. Und ich glaube, der letzte war, ja, Bilal El-Kanous, super Spieler, fühlt sich, glaube ich, beim VfB auch sehr wohl. Wie schon angesprochen, letztes Jahr ausgeliehen, war, glaube ich, dann auch ein Hype-Spieler, gerade bei Kickbase, hat auch dann direkt sehr gut Punkte eingefahren am Anfang. Am Ende der Saison war es dann schon ein bisschen schwieriger, gerade weil er auch nicht mehr gesetzt war. Aber einer, der einfach super kreativ ist, ja, viele interessante Spielanlagen mit sich bringt und auch, ja, super Momente gehabt. Letzte Saison einige Tore geschossen, einige wichtige Tore, aber auch einer, der jetzt um seine Position kämpfen muss, also auf jeden Fall nicht gesetzt. Und ich glaube, du hast es auch angesprochen, haben einen Transfer-Minus. Es hieß, wir müssen jetzt auch nicht unbedingt einen Transfer-Plus machen, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ist noch irgendjemand treffen wird. Gerade sind die meisten Gerüchte da für Demirovic zu Galatasaray. Da hängt es gerade wohl an der Ablöse. Wenn es da jetzt zu viele Diskussionen gibt, dann heißt es wohl auch, dass er eher bleiben wird. Aber da muss man jetzt einfach gucken, was noch passiert. Und es kann natürlich immer sein, dass jetzt für El-Kanous oder Leveling auch noch ein Angebot irgendwie reinkommt. Ja, also ich habe es ja schon erwähnt, beim VfB immer in der Woche vor Deadline Day passiert irgendwas. Also schauen wir mal, was es diese Saison sein wird. Aber ja, so zumindest mal, ja, die Einordnung der Zugänge.
Ja, hast du schon ein bisschen Gefühl zu Leo Sauer, weil ich nämlich, wie gesagt, noch gar nicht. Der wurde im Video von Liga Insider zur Saison oder zur Teamvorschau des VfB auch schon sehr gelobt. Und die sind im Grunde genommen auch sehr fundiert und sehr stats-driven. Deswegen glaube ich erstmal, ja, das kann einer werden. Hab aber, wie gesagt, einfach noch nichts von ihm gesehen und werde mir deswegen die ersten 4 Spieltage, wo das Programm auch schwer ist, erstmal in Ruhe angucken und dann bewerten, ob ich da Kickbase-mäßig eine Relevanz sehe oder draufgehen werde und mich traue. Hast du schon ein besseres Gefühl zu ihm oder sagst du auch erstmal abwarten und gucken, ob man da wirklich draufgehen möchte?
Ja, ich sag auch auf jeden Fall erstmal abwarten. Wie gesagt, war jetzt auch angeschlagen. Wird dann jetzt vermutlich mal erstmal über Kurzeinsätze sich mal reinfinden können. Wir haben ja auch andere Spieler, die auf dem linken Flügel spielen können. Deswegen würde ich da auch erstmal abwarten, wie du es auch vorhast, und dann mal gucken, wie er sich in der Bundesliga präsentiert. Wir hatten ja auch letzte Saison Buanani geholt, war eigentlich auch ein sehr, sehr aussichtsreicher Spieler, hatte dann auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich reinzufinden. Also es ist halt dann immer eine Sache, wo man mal gucken muss, wie sich die Spieler dann auch anpassen an die Liga.
Bei Buanani hat mir ein Kollege aus dem Fantasy Center gesagt, boah, der hat eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Das könnte ein Stil sein. Ich sofort den Jungen in meine DFB-Pokalaufstellung geklatscht und dann war der nicht mal dabei in Rostock. Dann durfte er nicht mal mitfahren. Das hat mich ein bisschen gebrochen, aber das zeigt auch, wie groß und wie breit der Kader ist, dass man beim VfB wirklich Härtefallentscheidungen treffen muss, wenn irgendwie genug Leute mit am Start sind und fit sind. Bei Prömmel warst du dir schon recht sicher, dass er erstmal die Rolle neben Stiller bekommt. Und auch unsere FC-Kollegen haben ihn, glaube ich, aktuell auf grün. Warum ist der im Vergleich zu einem Tchema und einem Karasor gerade so gesetzt und so klare erste Wahl?
Ja, ich glaube, der ergänzt Stiller einfach sehr gut und bringt einfach eine Komponente mit, die ja, Tchema und Karasor nicht mit sich bringen, weil er eben auch ein bisschen mehr diesen Offensivdrang hat. Die Saison von Karasor letztes Jahr war einfach auch eine schwierige, ja, und es war dann immer so ein bisschen hin und her, Tchema oder Karasor. Ich glaube, Tchema hatte dann auch Phasen letzte Saison, ist halt einfach ein junger Spieler, ja, der kann dann auch einfach mal ein paar Phasen haben, wo er nicht die besten Leistungen bringt. Und ich glaube, deswegen will man jetzt einfach Anfang der Saison vermutlich die Erfahrung von Prömel einbringen, ja, und genau, eben nach den Leistungen jetzt, die er gebracht hat, auch jetzt im Pokalspiel, hat er sich erstmal verdient, da auf der Position zu starten. Aber du hast es ja auch schon vorhin erwähnt, Rotation beim VfB ist einfach ein Thema. Das heißt, Tchema und Karasor werden auch auf ihre Spielzeit kommen. Wer da mehr Spielzeit bekommt, müssen wir dann einfach im Laufe der Saison mal gucken.
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo Baba, sage ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar ein Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fertig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmymeal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Für den Beginn vermutlich preislich ein ganz vielversprechender Kickbase-Spieler. Was ich mir jetzt aus dem ersten Teil auf jeden Fall mitnehme, Demirovic, Finger weg. Und bei Führich und bei El Canous sollten noch Angebote reinkommen. Kein Overpay auf jeden Fall. Erstmal Piano machen und warten, bis das Transferfenster geschlossen ist. Um auf die andere Seite zu gucken, um mal zu schauen, wer gegangen ist, hat Jovan Milosevic für 8 Millionen den Verein in Richtung Braga verlassen. Noah Davich wurde an Elversberg ausgeliehen. Laurin Ulrich an den SC Paderborn, was finde ich beides sehr, sehr gute Laien für den VfB sind. Den Spielern da auf höchstem Niveau Spielpraxis zu geben, ist, glaube ich, auf jeden Fall für beide Seiten ein richtig dicker Win. Dasselbe gilt eigentlich für Florian Hellstern, der jetzt bei Fürth hält in der zweiten Liga. Alex Nübel hat den Verein verlassen. Ich weiß nicht genau, wie viel Gehalt ihr dem Mann bezahlt habt, anteilig vom FC Bayern, aber es wird vermutlich auch eine teure Personalie für euch gewesen sein. Und Pascal Stenzel ist aktuell vereinslos und sein Vertrag wurde nicht verlängert. Dementsprechend hast du auf jeden Fall gerade mehr Zugänge, die die Mannschaft verstärken, als Abgänge, die die Mannschaft schwächen. Und ich glaube damit in Summe ein sehr erfolgreiches Transferfenster, oder?
Ja, denke ich auch. Und wie du schon angesprochen hast, ich glaube, die Laien, die jetzt eingeleitet worden sind, machen einfach komplett Sinn. Ja, Davich hatte letzte Saison eine super Saison dann in der zweiten Mannschaft und war auch eigentlich der Plan von Anfang an, dass man ihn erstmal in der zweiten spielen lässt, dass er sich mal reinfindet, weiterentwickelt. Und jetzt wird er eben auch Bundesliga spielen mit Elversberg. Und bei Laurin Ulrich war er in der zweiten Liga letzte Saison unterwegs, jetzt auch eben ja wieder ausgeliehen, wird aber auch, glaube ich, seine Note setzen bei Paderborn. Und ja, Nübel bei uns, ich glaube, beim Verein einfach auch sehr gut angekommen. Ja, Nübel. Und jetzt ist er halt weg. Ich glaube, wir haben schon anteilig ein bisschen was gezahlt, aber dass Bayern auch einiges übernommen hat. Und jetzt haben sie auch einen Abnehmer gefunden. Und ja, der Kalle, also Pascal Stenzel, unser Fußballgott, leider jetzt nicht mehr da, war für die Kabine, glaube ich, immer sehr wichtig. Ich hoffe, dass er dann auch einfach nochmal findet, was er will. Aber wie du schon meintest, auf jeden Fall mehr Zugänge als bedeutende Abgänge. Es kann auch sein, also wie du schon angesprochen hast, jetzt bei Buanani haben wir auch im Discord ein bisschen rumgerätselt, weil Jovanovic war ja jetzt im Pokalkader statt Buanani. Ob er eventuell jetzt gerade vor Buanani ist, eventuell wird Buanani auch vielleicht ausgeliehen, würde meiner Meinung nach eigentlich Sinn ergeben, dass man ihm da die Chance gibt, nochmal mehr Spielpraxis zu bekommen. Aber das müssen wir dann jetzt einfach die nächste Woche mal anschauen. Ist ja jetzt auch nicht so teuer bei Kickbase. Und ja, eventuell wird es da noch eine Leihe geben, aber da gibt es jetzt auch keine festen Gerüchte. Haben wir jetzt nur mal ein bisschen ja, nachgedacht, dass es das eigentlich Sinn ergeben würde.
Ja, würde bestimmt beiden Seiten irgendwie weiterhelfen. Nach meinem Pokalfiasko werde ich auf jeden Fall in der Bundesliga erstmal nicht auf ihn setzen. Und wir gehen weiter in den zweiten Teil des Podcasts und gucken mal hart driven in die Kickbase-Kategorien rein. Wir fangen an mit dem MVP oder deiner MVP-Prognose. Letztes Jahr hat Angelo Stiller mit 4.054 Punkten den ersten Platz belegt. Dann kam Dennis Undav mit 4.006 Punkten und auf der 3 Maxi Mittelstädt mit 3.927 Punkten. Platz 1 bis 3 haben also nur 127 Punkte getrennt. Und eigentlich hat man mit allen drei Jungs einen validen Call, den VfB-MVP zu benennen. Wen würdest du als Nummer 1 ins Rennen schicken für die kommende Saison?
Ich glaube schon, dass es Undav sein wird. Ja, also der hatte ja dann auch eine Phase letzte Saison, wo er eben angeschlagen war und nicht spielen konnte. Deshalb vermutlich dann ja von nicht an Stiller rangekommen. Stiller einfach die oder ja die der Dauerbrenner, aber da kommen wir ja dann auch noch zu. Aber ich glaube schon, dass es Undav sein wird. Verbindet sich ja super mit dem Verein, einfach sympathischer Spieler. Ich glaube, man hat es jetzt auch bei der WM gemerkt, dass er einfach fürs Mannschaftsgefüge einen großen Teil spielen kann, bringt einfach gut Stimmung mit. Ich glaube deswegen, wie du es auch meintest, ja, wir haben viel Rotation, aber die Spieler fühlen sich einfach in Stuttgart wohl und es ist ein gutes Umfeld. Und ich glaube, Undav spielt da auch eine große Rolle und bringt dann natürlich auch Leistungen auf den Platz. Ja, also letzte Saison war schon sehr stark und ich hoffe einfach, dass er weiter darauf aufbauen kann. Glaube ich aber auch, dass er diese Saison weiter so macht. Ist aber natürlich jetzt auch schon teuer in Kickbase. Also, ich habe es mir aufgeschrieben, ist glaube der drittteuerste Stürmer nach Kane und Diaz und der fünfteuerste Spieler überhaupt. Daher muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ist dann schon ein bisschen Risiko, gerade wenn man schaut, wie es in der letzten CL-Saison lief. Da hatte der nur einen Punkteschnitt von 87. Ich glaube schon, dass wir es jetzt besser hinbekommen werden, weil die Jungs auch einfach jetzt Erfahrung haben von der vorletzten Saison, wie das mit Champions League ist und auch jetzt einfach Europa League weiter gespielt haben in der Folgesaison. Aber bei dem Preis natürlich schon risikoreich.
In der Liga ohne MVP oder Abgaberegel, was zahle ich für Dennis Undav? Mit VfB-Brille und ohne.
Okay, mit VfB-Brille, ich würde auch glaube ich nur so 1 oder 2 Mio Overpay maximal. Und ich glaube, in anderen Ligen, also ohne VfB-Brille, Marktwert ist okay, aber das ist einfach so teuer schon. Ja, und ist natürlich dann einfach ein Risiko. Er muss halt weiterhin die Leistung bringen, um diesen Preis auch zu verargumentieren.
Ja, was ich bei ihm nicht sehe, ist dieselbe Fallhöhe wie bei Guirassy letztes Jahr,
Ja.
der auch jenseits der 40 gestartet ist und dann aber am Ende des Tages einfach nicht performt hat. Also ich glaube, dass das Spiel des VfB und die Trefferquote von Undav schon weiter für ihn spricht, aber 44 wäre mir gerade auch zu teuer, wenn ich überlege, was ich dafür für vielleicht gleich oder besserwertige Bayern-Spieler sogar bekomme. Also wenn ich gerade entscheiden darf und mir einen Brown reinpacken kann ins Team und dafür vielleicht 35 Millionen zahle oder einen Undav und dafür 45 zahlen muss, wäre ich ehrlicherweise ganz klar bei Brown, weil es schon Spieler gibt, die ein ansprechenderes Punkteprofil haben in einem günstigeren Preissegment.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt auch dieses Phänomen, ist halt einfach Stürmerposition in Kickbase. Ja, da gibt es immer so ein Premium noch. Aber das ist jetzt bei Undav schon extrem. Und würde ich auch mitgehen, dass es da einfach gerade andere Spieler gibt, die noch günstiger sind und vermutlich gleiches Punktepotenzial mit sich bringen. Ja.
Yes. Der Vollständigkeit halber noch einmal die Punkteschnitte der drei aus dem letzten Jahr. Undav war mit 138 auch der Schnittbeste von den Jungs ganz vorne. Dann kam Mittelstepp mit 123 und Stiller mit 119. Also das wäre die Auflistung nach reinem Kickbase-Output, wenn man die Spielminuten und die Masse an Spielen, die Stiller gespielt hat, mal ausklammert. Wie würde denn deine aktuelle Top 5 der Punkte aussehen, wenn man da mal den VfB analysiert?
Ja, ich glaube, also auf der 1, wie gesagt, vermutlich Undav. Dann schwierig. Ich würde wahrscheinlich mit Stiller gehen, einfach weil er meiner Meinung nach auch die meiste Spielzeit bekommen wird. Ja, ist eigentlich einer der gesetztesten Spieler. Mittelstädt muss man mal gucken, wie es diese Saison ausschaut. Ich kann mir auch vorstellen, also der war ja eigentlich unser Elfmeterschütze noch am Ende der Saison. Wie das jetzt ausschaut, wenn jetzt auch ein Pacinovic da ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass das Mittelstädt eventuell auch weiterhin Elfmeterschütze sein wird. Aber da natürlich immer das Risiko mit der Rotation. Ja. Kann natürlich Linksverteidiger und dann auch linke Schiene spielen. Und hat Ende der Saison auch ein paar Mal links LIV gespielt, aber auch eher wegen Verletzungen. Also der ist schon variabel auch einsetzbar, aber hat wahrscheinlich ja am meisten Konkurrenz noch auf seiner Position, einfach mit einem Hendricks, der eben dann als LIV in der Dreierkette agieren kann. Führig kann auch eben auf der linken Schiene spielen und so weiter. Direkt LV-Backups gibt's jetzt nicht viele. Also es wird vermutlich so sein, dass Wagnermann jetzt erstmal der LV-Backup ist und dann hat man natürlich Hendricks, der eben auch auf dieser Position spielen kann. Muss man mal gucken. Auch in der zweiten Mannschaft gerade gibt es Yannick Spalt, also ist ein Jugendspieler. Ob der eventuell die Saison paar Einsätze oder paar Einsatzminuten bekommt. Aber genau, deswegen, also die ersten zwei haben wir schon, Undav und Stiller. Ich würde dann sogar bei auf drei mit Pacinovic gehen.
Okay.
Ich glaube, also es ist natürlich jetzt noch ein bisschen abhängig davon, was mit Demirovic passiert, ja, weil wenn Demirovic bleibt, deutlich mehr Rotationspotenzial. Aber wenn Demirovic eben geht, hast du mit Pacinovic einen Stürmer, der auf viel Spielzeit kommen sollte und natürlich auch die den Scorergefahr mitbringt oder das Scorerpotenzial mit sich bringt und hat sich ja schon super reingefunden und war auch Wunschspieler von Hoeneß, weshalb ich auch denke, dass er viel spielen wird. Dann vier, wahrscheinlich Chabot, ja, auch einer einfach, der viel punktet, viel Rohpunkte sammelt. Muss man jetzt natürlich auch gucken, wie es mit der Rotation sein wird, mit einem Hendricks und einem Jeltsch. Aber einer, der von den dreien eigentlich am besten in Kickbase punktet. Und genau, auf der 5 würde ich dann mal mit Führig gehen. Ja.
Das heißt, wenn Maxi Mittelstädt wäre gerade komplett raus aus der Top 5?
Boah, ja, stimmt. Nee, der muss er auch irgendwo rein. Ja, schwierig. Also Maxi wird sich, glaube ich, auch da irgendwo reinfinden. Stimmt schon. Auch einfach, weil er Rohpunkte sammelt. Dann gehen wir nochmal durch. Also Undav, Stiller. Dann würde ich tatsächlich Maxi machen. Ja, also wie letzte Saison, er wird seine Punkte bekommen. Dann Pacinovic und dann Führig und dann Chabot auf der 6. So machen wir's.
Okay, nehmen wir genauso mit. Wir gehen in die nächste Kategorie und checken, wer dein Dauerbrenner ist. Letztes Jahr ist es Alex Nübel gewesen mit über 3000 Minuten. Der einzige Feldspieler, der die 3000 geknackt hat, war Angelo Stiller. Ist das auch dieses Jahr dein unangefochtener Dauerbrenner?
Ja, wird meiner Meinung nach weiter der Dauerbrenner sein von den Feldspielern. Der Angelo ist einfach super wichtig fürs Spiel. Ja, also man merkt auch, er ist jetzt die ganze Zeit dabei gewesen, eigentlich als Hoeneß da war. Und ist einfach super wichtig für unser Spiel und einer der gesetztesten Spieler in der Mannschaft. Deswegen, ja, Dauerbrenner weiterhin Stiller.
Wenn man aufs letzte Jahr schaut, klafft hinter Stiller eine 500-Minuten-Lücke, bevor Leveling und Chabot kommen. Gibt es denn in diesem Jahr jemanden, der ähnlich gesetzt sein kann wie Stiller?
Boah, schwierig. Ich glaube einfach nicht, weil wir... Ja, wir kennen Hoeneß. Es wird einfach Rotation auf den anderen Positionen geben. Selbst in Chabot hatte dann, glaube ich, auch ein paar Wehwehchen mal in der Saison. Aber selbst er rotiert mal raus. Weshalb, ich denke, es wird wahrscheinlich ein ähnliches Bild sein wie letzte Saison.
Das heißt, wenn ich mir Stuttgart-Spieler ins Team hole, sollte ich sie immer mit irgendwem als Backup hinterlegen, damit ich gegebenenfalls rotieren kann, wenn die Champions League so deutlich macht, dass mein VfB-Spieler mal auf der Bank sitzen könnte, oder?
Ja, ich glaube, was Sinn ergibt, ist auch einfach dann Spieler zu haben, die zumindest Minuten bekommen. Ja, in der IV ist dann oft so, wenn sie halt mal nicht spielen, dann spielen sie halt die ganze Zeit nicht, also sind dann 90 Minuten auf der Bank. Daher vermutlich eher auf die offensiveren Spieler gehen, die dann eben zumindest ein paar Minuten kommen oder spielen werden und auch nochmal Scorergefahr mit sich bringen können. Aber ja, und ich glaube, man hat es letzte Saison gemerkt, hier und da konnte man schon ein bisschen schauen, wer dann spielt in der Liga. Aber es war schon sehr schwer durchzuschauen, wie die Rotation bei Hoeneß ausschaut. Weshalb man das auch einfach nicht so gut einschätzen kann vor dem Ligaspiel, wer dann jetzt wirklich spielen wird. Ja.
Ja, wird auf jeden Fall immer wieder ein Pain sein, Woche für Woche da zwischen den Zeilen zu lesen. Wir haben bisher viel über große Namen gesprochen, viel über Spieler, von denen wahrscheinlich viele Leute draußen ein eigenes Gefühl haben, wie sie punkten. Gibt es denn Hidden Gems, die du empfehlen kannst, die diese Saison noch nicht so auf dem Schirm sind oder unverhältnismäßig gut punkten könnten für das, was sie gerade kosten?
Ja, ich glaube, also Pečinović ist jetzt nicht mehr so hidden, ja, aber einfach aufgrund seines geringen Marktwerts noch super interessant. Stürmer in CL-Verein ist immer viel wert, ja, und ich glaube, der ist gerade bei 6 Millionen. Auf jeden Fall einer, den man sich reinholen kann und der ja ordentlich punkten sollte. Ich glaube, ich habe es glaube auch letztes Jahr im Podcast gesagt, aber Thiago Tomás, der kam dann neu, auch von Wolfsburg. Einer, den ich eigentlich sehr gerne spielen sehe. Ich glaube, letztes Jahr hat er Kickbase-technisch nicht so abgeliefert, ist aber gerade auch noch recht günstig und eben, wie gesagt, einer, der variabel einsetzbar ist, deswegen auch, glaube ich, einiges an Spielzeit bekommen wird und hat eben auch eine super Vorbereitung gemacht. Also hoffe ich eigentlich, dass er diese Saison nochmal den nächsten Schritt machen kann. Und ja, sonst Hidden Gem, schwierig. Ich glaube, Prömel könnte eventuell noch da reinfallen. Ja, ist jetzt, glaube ich, bei 14, 15 Millionen. Daher noch nicht so teuer wie die anderen Feldspieler vom VfB. Und einfach einer, der sich gut reinfinden könnte und auch ordentlich punkten kann. Genau, ich glaube, defensiv, ich meine, ein Mittelstädt ist schon recht teuer und kein Hidden Gem, also bekannt. Und das war eben auch bei Jelch und Hendrik so, dass die sind gute Spieler, sind auch nicht zu teuer derzeit, aber sind eben auch nicht die besten Kickbase-Punkter, die es gibt.
Ja. Jelch und Hendricks haben spannenderweise auch wirklich deutlich schlechter gepunktet als Chabot letztes Jahr. Chabot hat einen 113er Schnitt gespielt, Hendricks einen 66er und Jelch einen 72er. Hendricks und Jelch kosten aber gerade 12 und 14 Millionen. Wen von den beiden würdest du dir eher ins Team holen?
Ich würde wahrscheinlich jetzt gerade am Anfang eher Jelch reinholen, auch einfach, weil Hendricks jetzt wieder angeschlagen war. Und genau, daher erstmal Jelch. Ich glaube, im Laufe der Saison muss man dann mal gucken, wie es punktetechnisch aussieht. Ich kann mir vorstellen, dass Jelch dann doch ein bisschen weiter besser punkten wird. Aber Hendricks hat halt den Vorteil, dass er auch auf der Linksverteidigerposition spielen kann und da natürlich eventuell ja Scorer sammeln kann. Aber ja, ich würde erstmal mit Jelch gehen.
Als günstige Spieler hast du jetzt Thiago Tomás, Pečinović und Prömel empfohlen. Sollte also irgendwer von euch die in sein Zulosungsteam bekommen haben, auf jeden Fall behalten und nicht von irgendjemandem aus dem Team schießen lassen. Und wenn ihr eine Big-Boy-Strategie fahrt und am Anfang einen teuren Spieler in eurem Team habt, könnt ihr den sehr, sehr gut mit zum Beispiel den drei VfB-Spielern umbauen. Auch wenn das Auftaktprogramm, zu dem wir später kommen, echt ein recht unangenehmes ist. Wir gucken jetzt eins weiter und ich würde dich mal fragen, auch wenn es sehr, sehr schwer ist, wie denn deine potenzielle Startelf für den VfB in Richtung des ersten Spieltags aussieht. Ist das 1:1 die Pokalelf oder was dürfen wir da gegen Bayern erwarten?
Ja, also 1:1 die Pokalelf wird es leider nicht sein, aufgrund der Verletzungen. Also eigentlich wollte man mit Nate als Rechtsverteidiger in die Saison starten. Das wird jetzt erstmal nicht der Fall sein. Bei Fürich gab es Entwarnung. Ja, also es gab einen Schlag, hat er einfach einen Schlag auf dem Bein bekommen. Kann aber auch sein, dass er jetzt einfach im ersten Bundesligaspiel noch nicht in der Startelf stehen wird. Also ich würde sagen, Es wird vermutlich so aussehen. Fangen wir mal hinten an, Bredlow im Tor. Ich glaube, da mit ihm geht man jetzt auch einfach in die Saison. Ist auch immer schwierig, dann wen anders zu finden, der nur für 4 Spiele oder so spielen wird. Und Bredlow hat es eben in der Vorbereitung und jetzt auch im Pokalspiel sehr gut gemacht. Deswegen hat er sich, glaube ich, die Chance verdient, jetzt einfach in die Saison zu starten. Dann Linksverteidiger Mittelstädt, LIV Chabot, RIV Jeltsch, Rechtsverteidiger Wagnermann, dann im Mittelfeld Stiller und Prömel. Und auf der linken Seite muss man dann jetzt mal gucken. Ich glaube, dass Tomás auf jeden Fall irgendwo spielen wird, entweder links oder rechts. Und genau, Führig, wie gesagt, muss man dann gucken, ob es passt. Ja, wenn er nicht spielen kann, wird vermutlich El Kanous reinkommen. Und genau, dann Under von Pejinovic.
Ja.
Also Under auf der 10 und Pejinovic vorne. Ich glaube, so wird man auch erstmal einfach in die Saison reinstarten, dass man mit der Viererkette startet. Genau, und dann muss man mal gucken, wenn Hendricks wieder fit ist, ist die Dreierkette auch eine Option. Aber ich glaube, so wird man erstmal reinstarten. Es gab jetzt noch ein paar Diskussionen, ob man eventuell Tomáš vorne hinstellt gegen Bayern, um einfach die Schnelligkeit vorne zu haben. Ich glaube aber, dass Pejinovic die Chance bekommen wird, hat auch eigentlich letzte Saison immer gegen Bayern recht gut performt. Und ja, deswegen so würde eigentlich meine Startelf aussehen. Und ja.
Die Tendenz geht also Richtung Viererkette. Gibt es denn in VfB-Kreisen Augenrollen, wenn man Vierer- oder Dreierkette spielt? Weil bei Kickbase immer so, was spielt man? Dreierkette, Viererkette. Und auch bei den Fans gibt es ja in der Regel eine Präferenz von dem, was man lieber sieht. Gibt es ein paar Leute, die auf der Tribüne mit den Augen rollen, wenn sie sagen, nicht schon wieder Dreierkette? Oder ist es eigentlich relativ egal?
Ich glaube, das ist relativ egal. Ich glaube, ich habe auch letzte Saison in die Stats dann nochmal geschaut und in die Einwechslungen. Wir haben auch sogar Spiele gehabt, wo wir erst Viererkette gespielt haben und dann zu Dreier umgewechselt sind während des Spiels. Daher, genau, glaube ich, ist es eher egal. Das Einzige, was ich immer bisschen, ja, für mich macht es bisschen Sorgen immer, wenn wir Dreierkette spielen, dass wir einfach in der IV, wir sind schon gut besetzt, aber leider mit Leuten, die auch oft verletzt ausfallen. Und deswegen, ja, ist da immer ein bisschen schwierig zu gucken, okay, wenn wir wirklich mit unseren 3 Top-IVs spielen, wie kann man das dann, ja, oder wie kann man damit umgehen, wenn einer davon ausfällt? Weil wir eben, ja, wir haben noch einen Jacques, der wir eben auch gerade angeschlagen ist, einen Alda Kiel, der sich einfach noch nicht so wirklich in die Liga reingefunden hat, und dann einen Sagadou, der jetzt leider wieder ausfällt, natürlich ein super Innenverteidiger, aber leider öfter verletzt als fit. Und deswegen muss man da immer mal gucken. Ich habe es ja vorhin angesprochen, man hat schon die Option, dann noch Mittelstädt als LIV einzusetzen. Ist aber, glaube ich, nicht die Besetzung, die man unbedingt haben will. Aber ja, das ist das Einzige, was mir dann immer in den Kopf kommt, wenn wir Dreierkette spielen. Aber an sich vom Fußball und wie wir dann Fußball spielen, ist es in beiden Formationen, schön anzuschauen.
Eure Achse wird auch in diesem Jahr wieder ziemlich sicher Chabot, Stiller und Undaf heißen. Welche Position ist denn aus deiner Perspektive am heißesten umkämpft?
Die Rechtsverteidigerposition, ja. Also jetzt natürlich hatten wir Nathai, der da eigentlich starten sollte. Wäre natürlich dann auch ein super Pick gewesen, jetzt leider verletzt für ein paar Wochen. Wir hatten einen Asignon, der letzte Saison gekommen ist. Eigentlich hatten viele Hoffnung, dass er dann die Rechtsverteidigerposition für sich einnimmt und da performen wird, ist aber leider nicht so gekommen. Deswegen, ich glaube, gerade die Rechtsverteidigerposition ist einfach eine, die noch sehr umkämpft sein wird. Und das ist eben auch so ein Thema. Eventuell geht man dann doch eher Richtung Dreierkette, damit man einen Leveling auf der rechten Schiene einsetzen kann, weil er das auch einfach super macht da. Und dann hat man dieses Problem einfach gar nicht mehr mit der Rechtsverteidigerposition. Aber das ist eine, die, glaube ich, diese Saison einfach sehr heiß umkämpft sein wird. Und da muss man mal gucken, wer am meisten performt oder am meisten Leistung bringt.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt und werde meine Finger erstmal weglassen von den Rechtsverteidigern, wenn es eben so viele Diskussionen um die Position gibt. Wer sind denn deine Top 3 Kaufempfehlungen, die jeder von uns auf der Scoutlist haben sollte, wenn es um VfB-Spieler geht?
Also ich würde sagen, Pejinovic, günstiger Stürmer, Gold wert in Kickbase, und ja einfach einer, der viel Spielzeit bekommen soll oder wird und hoffentlich auch viele Scorer mit sich bringt. Dann würde ich sagen, Stiller ist schon wieder, ja, ist natürlich recht teuer, einen Angelo Stiller, aber einer, den man einfach immer spielen lassen kann. Der wird seine Punkte machen, ist weiterhin auch in den Standards involviert und ja, macht auch seine Chipbälle wie Kimmich und das immer jede Saison besser. Also hoffentlich auch mit ein paar Assists hier und da. Daher wäre das noch eine Kaufempfehlung. Und ja, wir haben es ja angesprochen, Undav kann man sich reinholen, ist aber eigentlich zu teuer. Ich sehe für mich, wie gesagt, Thiago Tomás einfach noch als Option, weil er eben auch recht günstig ist noch und durch seine Variabilität einiges an Spielzeit bekommen sollte.
Ich finde Stiller einen ganz nicen Kontrast zu den anderen beiden sehr günstigen Spielern. Stiller ist, glaube ich, einer der Spieler, die man bei Kickbase Jahr für Jahr für den geringsten Overpay bekommt. Weil einfach viele Leute, wenn er dann irgendwann kommt, kein Geld mehr haben, weil sie auf andere Big Boys gegangen sind und weil man schon immer sieht, wie teuer er ist. Aber am Ende des Tages, für das, was er an Punkte auch bringt, mit 4.000 Punkten, vermutlich schon seine 36 bis 38 Millionen irgendwo immer wieder rechtfertigt. Deswegen checke ich die drei Kaufempfehlungen auf alle Fälle. Gibt es dann auch Anti-Kaufempfehlungen beim VfB?
Ja, ich würde sagen, ja, Wagnermann oder generell die Rechtsverteidigerposition muss man einfach wirklich gucken, wer sich da jetzt herauskristallisiert, wer die Position einnimmt. Genau, ich muss kurz mal die Werte checken. Genau, ich glaube, also einen Leveling gerade halt angeschlagen mit 25 Millionen schon recht teuer und auch einer, der macht Sachen auf dem Feld, die dann leider sich nicht in Kickbase-Punkte zeigen. Also arbeitet super zurück, macht viele Läufe. Der hatte schon immer so ein paar Spiele dann letzte Saison, wo er auch seine Scorer gesammelt hat. Aber da würde ich wahrscheinlich auch erstmal von abraten. Und ja, ich glaube, das sind so die zwei. Ich glaube, ansonsten kann man eigentlich die Spieler mit reinholen. Du hast es auch schon angesprochen, bei Jelch und Hendricks ist halt der Punkteschnitt nicht so optimal. Da gibt es, glaube ich, andere Verteidiger, die wahrscheinlich besser punkten für den Preis. Aber wären jetzt nicht Spieler, wo ich sage, auf jeden Fall nicht kaufen. Auch beim Leveling kauft sich wahrscheinlich eh gerade eher keiner, weil er noch angeschlagen ist. Muss man mal gucken, wie teuer er dann ist, wenn er wieder fit ist. Aber ja, wie gesagt, hatten wir ja schon einfach die Konkurrenzposition, die Rechtsverteidigerposition würde ich jetzt einfach erstmal nicht holen. Ja.
Okay. Bevor wir zu Take or Toss kommen, hätte ich ein paar Duelle, die ich auf Augenhöhe sehe, bei denen ich gerne von dir wissen würde, wer auf die ganze Saison gesehen mehr Kickbase-Punkte einfährt. Erstes Duell wäre Hendricks oder Jelch?
Jelch.
Dann zweites, Prömel oder Karasor?
Prömel.
Auch klarer Fingerzeig, Nathai oder Chema?
Oh, ja, ich glaube, auf die ganze Saison gesehen, Nathai.
Leveling oder Führig?
Führig.
Undav oder Stiller?
Undav, knapp. Ja, bei Undav ist es halt, er muss fit bleiben. Ja, aber bringt eben die Score mit. Und deswegen gehe ich mit Undav. Stiller, aber der safere Bet sozusagen.
Ja, ich glaube, Undav hat letztes Jahr auch 6 Starter weniger gehabt. Am Ende des Tages wäre es aber ein Tor und ein Torschuss mehr gewesen. Wäre er auch Vereins-MVP geworden. Also ist es wirklich genau das, wenn er seine Scorer macht und wenn er seine 25 bis 30 Spiele macht, ist es schon natürlich der heißeste Kandidat auf den vereinsinternen MVP-Titel. Und letztes Duell, El Canus oder Pejcinovic?
Pejcinovic. Einfach aufgrund des Preises, er ist noch sehr günstig. Ich glaube auch, wie gesagt, es ist jetzt auch ein bisschen die Frage, wie es mit Demirovic weitergeht, aber Wunschspieler von Hoeneß gewesen, deswegen, ich glaube, der wird einfach auf seine Spielzeit kommen. Und bei El Canus muss man halt mal gucken, wie es bei ihm ausschauen wird. War Ende der letzten Saison nicht der gesetzteste Spieler, hat hier und da dann wieder seine Startelf-Einsätze bekommen. Aber ich würde einfach erstmal mit Pejcinovic gehen und denke am Ende der Saison, dass er doch mehr Punkte machen wird.
In Bezug auf El Canus ist bei uns im Büro auch der Hot Take gefallen, er würde seinen Scorer-Output in diesem Jahr verdoppeln. Ich glaube, letztes Jahr waren es 9, heißt also, er müsste 18 Scorer sammeln. Wie wahrscheinlich siehst du das?
Boah, ist echt ein spannender Spieler und hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ob es jetzt wirklich komplett verdoppelt wird, muss man mal gucken. Aber die 12 bis 15 könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Ja, halte ich auch für realistisch. Ich glaube, zweistellig kann er auf jeden Fall gehen. Aber gerade mit der Konkurrenz ist natürlich verdoppeln schon echt hot. Also wäre schon überraschend, wenn er das schaffen sollte. Wir schauen rein, Take or Toss. Du gehst einfach einmal kurz durch, beziehungsweise ich gehe durch, sag dir den Namen an und du sagst Take or Toss, wenn du die Spieler kaufen würdest oder eben nicht. Wir fangen an im Tor mit Bredlo.
Take, gerade am Anfang kann man, glaube ich, noch gut Geld mitmachen, wird, glaube ich, 4 Punkten, gerade bei dem Startprogramm. Ist aber eben das Thema, dass man dann ja in der Länderspielpause nach was anderem vermutlich schauen muss.
Funk.
Toss.
Simon.
Take, einfach weil man dadurch dann eine günstige Option hat. Günstiger Torwart kann man jetzt einpacken, wenn man dann eine Alternative findet für die ersten 4 Spieltage. Aber genau, sollte dann eigentlich ins Tor nach der Länderspielpause, hoffentlich.
Wer kann jetzt schon taken und wer kann erst in der Länderspielpause taken? Also nicht alle werden die Möglichkeiten haben, jetzt schon für 5 bis 6 Millionen einen Keeper einzupacken, den sie am Ende des Tages gar nicht spielen lassen. Was würdest du da empfehlen?
Ja, also ich glaube, gerade wenn man jetzt Full Season spielt, dass man dann vermutlich taken kann, einfach weil man auf die ganze Saison gesehen dann die fehlenden 4 Spiele wieder aufholen kann. Wenn man jetzt nur Halbsaison spielt, ich glaube, es sind 14 Spiele nur bis zur Winterpause, da musst du natürlich gucken, also da kann man jetzt nicht einfach für 5 Millionen einen Keeper auf der Bank vermutlich haben. Daher, außer man hat früh angefangen und gut gewirtschaftet schon. Aber daher Full Season eher einen Take, wenn man jetzt Halbsaison mit Reset spielt, eher einen Toss und lieber gucken, dass man dann eventuell in der Länderspielpause ihn irgendwie günstig reinholen kann.
Alright, wir machen weiter. Alda Kiel.
Toss.
Asignon.
Derzeit Toss.
Chabot.
Take.
Hendricks.
Toss.
Jacques.
Toss.
Jeltsch.
Kann man schon taken.
Mittelstädt.
Take.
Stergiou.
Toss.
Wagnermann.
Take, jetzt bei dem Preis und einfach mit der Situation, die jetzt auf der Rechtsverteidigerposition ist, kann man schon mal gamblen. Wird jetzt vermutlich nicht einer der sein, der die meisten Punkte mit reinbringt im Startprogramm, aber kann man zumindest mal reinholen und wird natürlich im Preis jetzt auch steigen.
Zagadou,
Toss.
Andrés,
Toss.
Buanani,
Toss.
Elkanus,
Schwierig, bei dem Preis vermutlich erstmal Toss.
Chris Führich.
Ja, mit den neuen Infos. Ohne Verletzung wäre es ein Take gewesen. Jetzt muss man natürlich gucken, aber vermutlich weiterhin Take, weil es Entwarnung gab und er eigentlich bald wieder dabei sein sollte.
Jovanovic.
Toss.
Karasor,
Toss.
Leveling,
Toss.
Nathai.
Aufgrund der Verletzung jetzt leider Toss, aber sobald er dann wieder fit ist, auf jeden Fall ein Take.
Prömel,
Take.
Sauer,
Toss.
Stiller,
Take.
Arevalo,
Toss.
Demirovic,
Toss.
Deal,
Toss.
Pečinović,
Take.
Thiago Tomáš
Take.
und Dennis Undav.
Take.
Damit sind wir einmal durch und mich würde jetzt zum Ende interessieren, wie denn deine Einschätzung Richtung ersten Spieltag ist. Einmal mit Fanbrille, einmal ohne Fanbrille. Was geht zum Saisonauftakt gegen die Bayern in München?
Ja, Saisonauftakt gegen Bayern ist immer undankbar. Ja, irgendwie hat man das Gefühl, Bayern am Anfang der Saison kommen immer mit irgendeinem Riesenspiel rausgeschossen. Aber ich glaube, es ist einfach immer ein cooles Spiel gegen die Bayern zu spielen. Ich mag es immer, wenn wir da wirklich gute Leistung bringen. Leider, ja, mit Kane, mit Diaz, also mit Lucho einfach und Olise ist einfach eine super Mannschaft. Kann man nichts sagen. Wird ein richtig schweres Spiel. Ich hoffe einfach, dass wir uns gut präsentieren. und einfach unseren Fußball spielen. Und dann muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ich glaube, ist eigentlich wichtig für uns, recht stark in die Saison zu starten, damit man auch einfach die Basis hat und dann gut in die Dreifachbelastung reingehen kann. Aber mit dem Programm natürlich nicht, also einfacher gesagt als getan. Also müssen wir echt mal gucken, was da geht.
Ich hätte auch gehofft, dass man die Bayern mit vielen späten Rückkehrern jetzt ein bisschen verwundbar sieht. Aber wenn man gestern auf die Supercup Bayern schaut, merkt man halt sofort, dass die aus der kalten Hose wieder perfekt gestartet sind. Kane ist da, Olise ist da, Brown auf der 10 funktioniert erstaunlich gut. Glaube ich, wird schon echt, echt schwer. Und wenn du da irgendwie einen Punkt mitnimmst, wäre es auf jeden Fall ein dicker Erfolg. Aber solange du nicht so unter die Räder kommst wie Leipzig letztes Jahr, wäre es, glaube ich, auch verkraftbar. Wenn wir auf das Auftaktprogramm in Gänze gucken, hast du in den ersten 4 Wochen mit Bayern, Köln, Hoffenheim und Dortmund im Schnitt Platz 5,5 vor der Brust, was schon ultra unangenehm ist, gerade auch aus Kickbase-Perspektive. Ist ein Kontrast zum letzten Jahr, wo du, glaube ich, bis Spieltag 13 gefühlt das beste Programm gehabt hast der Liga. Dementsprechend ist mein Ansatz, erst in der Pause zu sagen, da gehe ich richtig auf VfB-Spieler drauf, sollten sie dann noch auf dem Markt zu haben sein.
Ja, finde ich voll fair. Ich glaube, da hat man dann auch noch mal eine bessere Einschätzung, wie überhaupt die Mannschaft aussehen wird, wer jetzt punktet, wer wo spielt. Daher finde ich keinen schlechten Ansatz. Es gibt eben dann auch die Länderspielpause, wo man dann eben mit mehr Infos agieren kann und nimmt dann eben diese Spiele nicht mit. Ich glaube, es gibt schon ein paar Spieler, die man sich dann reinholen kann, gerade die über Rohpunkte kommen. Die werden jetzt in den ersten 4 Spielen auch ihre Punkte machen. Aber ja, sehe ich vollkommen. Und ja, eigentlich ist es nur das Spiel gegen Köln und da hatten wir auch immer ein paar Schwierigkeiten. Und Hoffenheim auch jetzt eine gute Mannschaft zusammen. Also ja, wird leider ein schwieriges Auftaktprogramm. Finde ich einen guten Ansatz, da erstmal die Pause abzuwarten.
Was ist denn dein realistisches Saisonziel für den VfB und wo siehst du Stuttgart am Ende des Tages tatsächlich einlaufen nach 34 Spieltagen?
Ja, genau. Also in der letzten CL-Saison sind wir dann auf Platz 9 geendet, haben dann aber durch den Pokalfinalsieg den Euroleague-Platz bekommen oder erarbeitet. Ich glaube, dass jetzt mit der Erfahrung, dass es schon besser laufen wird. Aber ich glaube, ganz oben anzugreifen wird schwierig. Deswegen würde ich Platz 5 sagen. Ich denke, dass es irgendwie Platz 5 oder Platz 6 sein wird. Also, dass man dann mit der Dreifachbelastung mit Champions League jetzt nicht mehr auf den Champions League Plätzen landen wird, dass es dann für die Euroleague reicht. Aber genau, das wäre so meine Einschätzung für die Saison.
Gibt es denn, bevor wir gleich wirklich zum Abschluss kommen, rund um den VfB ein Thema, das dir noch zu wenig beleuchtet wird oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
Muss ich mal überlegen. Ja, ich glaube eigentlich nicht, weil dadurch, dass VfB jetzt immer recht weit oben dabei ist, werden wir schon ziemlich beleuchtet. Das heißt auch die neuen Spieler, die wir bekommen, jetzt einen Pejcinovic nach dem Pokalspiel ist schon überall jetzt im Hype und so weiter. Daher, genau, ich würde nur sagen, ich glaube, VfB hat wirklich auch tolle Fans. Ja, man merkt es auch immer auswärts. Hört man oft von den anderen Fans, von den anderen Mannschaften, hey, ihr seid so laut, ihr seid so cool. Und daher, genau, wird aber auch schon beleuchtet, hört man sowieso schon. Daher hoffe ich einfach, dass es weiterhin so bleibt.
Top, hoffe ich auf alle Fälle auch. Und ich würde gerne mit ein paar Takes von dir enden, beziehungsweise Takes, die ich dir gebe und die du nur mit Prozentzahlen versehen musst, wie wahrscheinlich sie eintreffen. 6 Stück habe ich vorbereitet und würde anfangen mit UNDAF macht 25 plus Scorer. Letztes Jahr waren es genau diese 25, werden es dieses Jahr mehr, beziehungsweise wie wahrscheinlich?
70%.
Der VfB qualifiziert sich back-to-back für die Champions League.
30%.
Ein VfB-Spieler landet in der Top 10 der Kickbase-Punkte.
90%.
Pejcinovic macht mehr Kickbase-Punkte als Demirovic im Vorjahr. Das waren 2254.
75%.
Sebastian Hoeneß ist das ganze Jahr VfB-Trainer.
90%.
Und letzter Take: Der VfB Stuttgart gewinnt in der Saison 26-27 einen Titel.
50%.
50% ist hoch, ich bin gespannt.
Damit sind wir. Ja? Ja, also 50%, na, es ist hoch, ja. Hoffe natürlich, aber einen Titel zu holen ist schwierig, daher, ja, machen wir doch mal lieber die 25.
Auch das wird, glaube ich, viele VfB-Fans da draußen freuen zu hören. Müsste ja, wenn, dann wieder der Pokal sein, vermutlich. Also Champions League oder Bundesliga sind, glaube ich, deutlich, deutlich schwerer für euch zu erreichen in der aktuellen Situation. Damit sind wir einmal durch. Ich hoffe, wir konnten euch draußen helfen, einen besseren Eindruck über den Kader des VfB zu gewinnen und ein bisschen Gefühl zu geben, welche Kickbase-Spieler in den kommenden Wochen und im kommenden Kickbase-Jahr relevant sein können. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer euch nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr Vereinsexperte in unserem Fantasy Center werden könnt, beziehungsweise euren Input zu euren Vereinen an unsere Fantasy Center-Kollegen weitergeben könnt. Ganz einfach über experte@kickbase.com. Falls ihr Infos habt oder regelmäßig Infos durchgeben wollt, könnt ihr euch da bei den Kollegen melden. Ansonsten bleibt das letzte Wort bei dir und ich schließe mit: Morgen geht's weiter mit RB Leipzig und Julia und Jakob.
Dann danke dir, Anton. Und liebe Grüße an alle, mit denen ich Kickbase spiele. Und wie Anton schon erwähnt hat, kommt gerne in den Discord. Da gibt's auch immer gute Infos und weitere Takes und Einschätzungen zum schönen VfB.